Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Manche Wörter sind nicht leise. Es scheint fast so, als ob die nur laut existieren können, weil sie eine Art Aufschrei sind, voller negativer Emotionen und mit einer langen, dunklen Geschichte. Vergewaltigung, das ist so ein Wort. Und vielleicht auch deshalb, weil es in roten, großen Buchstaben auf dem Cover deines Buches steht. Mito Sanyal, du bist Autorin des Buches. Wer hat sich diesen Titel ausgedacht, einmal in roten Lettern Vergewaltigung draufzuschreiben?
Wir haben ihn ja zumindest so gesetzt, dass Gewalt in einer Zeile einzeln steht. Also Vergewaltigung.
Aber irgendwer muss ja gesagt haben, wir trauen uns sozusagen, dieses eine große Wort draufzudrucken.
Ah, wenn du wüsstest, wir haben ein halbes Jahr an diesem Titel herumgeknabbert. Und Überraschung, Überraschung, ein Buch über Vergewaltigung heißt danach Vergewaltigung.
Okay, schlechtes Gefühl mit dem Titel oder schon Rückmeldungen bekommen?
Ich weiß, dass viele Leute tatsächlich Angst haben, weil es so explizit ist. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch fair, also da soll draußen draufstehen, was drin ist.
Dann gucken wir mal drauf. Mito Sanyal, du bist Autorin, Journalistin, Feministin, würdest du von dir auch sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Hast das Buch geschrieben, Vergewaltigung, es gibt einen Untertitel. Aspekte eines Verbrechens, und du bist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk, schön, dass du da bist.
D-Radio Wissen.
Mito, du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen.
Etwas wünschen,
wir
von dir.
Ja, von uns. Wir haben uns drei Sachen ausgedacht für mögliche Aktivitäten mit dir, und du darfst dir eine aussuchen. Gucken wir mal.
Okay.
Hallo, steht hier. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Mito Sanyal. Erstens, ein Spaziergang über die Kölner Straße in Düsseldorf.
Da spaziere ich jeden Tag drüber. Ich liebe die Kölner Straße über alles.
Was ist das für die, die sich in Düsseldorf nicht so gut auskennen?
In den Medien wurde es bekannt als das Maghreb-Viertel nach Silvester in Köln, oder wie wir hier in Köln sagen, nach Silvester. Mhm. Wir wussten das nicht, dass wir im Maghreb-Viertel wohnen. Wir wussten
Wie fühlt nur, ihr euch da so?
Es ist total schön. Also es ist halt ein ehemaliges Arbeiterviertel, Schwerindustrie. Jede Straße außer der Kölner Straße heißt halt Stahlwerkstraße, Kruppstraße, Siemensstraße, Hüttenstraße. Und das ist halt eine dieser Straßen, wo man denkt, die könnte jetzt überall sein. Also jeder Laden verkauft halt billige, total abgefahrene Mode mit viel Glitzer und irgendwie Kopftücher gibt es viele zu kaufen. Es ist wunderschön.
Wie ist die Stimmung?
Gut.
Ja?
Also auf der Kölner Straße ist die Stimmung immer gut. Und es gibt unglaublich viel leckeres Essen.
Okay. Zweite Möglichkeit wäre, mit Alles Schwarzer über Feminismus diskutieren.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Alles Schwarzer jetzt wirklich Lust hat, mit mir zu diskutieren.
Was wäre, wenn?
Wenn sie wirklich mit mir reden wollen würde, na klar, ich rede mit jedem. Aber wirklich reden bedeutet halt auch zuhören. Und irgendwie, dass es nicht ein Gespräch ist, wo eine Seite die andere überzeugen möchte. Ich möchte sie auch nicht überzeugen, weil ich finde auch vieles, was sie gemacht hat, sehr bemerkenswert. Und bei vielen Dingen habe ich eine deutlich andere Meinung.
Hast du das Gefühl, ich habe jetzt ein paar Interviews von ihr in den letzten Jahren noch mal immer wieder gesehen, dass das, was du gerade so schilderst, also das Zuhören hat meiner Wahrnehmung nach etwas abgenommen bei ihr. Weißt du, wie ich das meine?
Boah, ich weiß jetzt gar nicht, was. Ich habe ja auch mal für die Emma geschrieben. Ach so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf.
Ich will dich nicht aufs Glatteis führen.
Sie hat natürlich auch einfach sehr hart kämpfen müssen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn du dich auf Leute einlässt, ob du dann deine eigene Position schwächst oder so. Aber ich finde, bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, da finde ich, ist sie auf einem oder beiden Augen relativ blind, und da habe ich große Probleme mit. Wenn es um Sexarbeit geht, haben wir große, große Differenzen, und da geht es halt auch wirklich nicht um Zuhören, sondern ganz im Gegenteil. Sie sagt ja auch anderen Leuten, dass das, was die sagen, nicht wirklich die Wahrheit ist, sondern sie könnte in ihren Augen besser lesen, was sie wirklich meinen. Und da denke ich mir, okay, das sind keine Gespräche mehr.
Dritte Möglichkeit wäre, eine Ausstellung zur Kulturgeschichte der Vulva konzipieren. Das dockt an dein erstes Buch an.
Immer schön. Ich schaue mir auch gerne Bilder von Genitalien an, weiblichen wie männlichen, wie auch übrigens irgendwie anderen Genitalien. Das würde mit Sicherheit Spaß machen. Ich kenne einfach Leute, die ja mit Sicherheit noch mal viel qualifizierter wären als ich, weil ich schreibe ja.
Wenn du dir eins von den dreien aussuchen müsstest, also der Spaziergang über die, ich hätte jetzt was gesagt, Kö, aber Kölner Straße ist es in Düsseldorf.
Das ist die Obermilker Kö.
Die Diskussion mit Alles Schwarzer oder die Ausstellung zur Vulva, wofür würdest du dich entscheiden?
Vielleicht auf der Kölner Straße eine Ausstellung mit wunderbaren Bildern zu Genitalien machen, fände ich super.
Und dann kommt Alles Schwarzer vorbei.
Alles klar.
Die Radio Wissen, Eine Stunde Talk, Mito Sanyal ist zu Gast. Du hast das Buch geschrieben, Vergewaltigung. Und was sich vergangenes Silvester in Köln abgespielt hat, das soll sich ja nicht wiederholen. Also es gab hunderte sexueller Übergriffe in dieser Nacht. Und damit es sich nicht wiederholt, hat ja die Stadt Köln vor ein paar Tagen ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es unter anderem eine Sperrzone um den Kölner Dom. Es gibt deutlich mehr Polizeipräsenz. Was denkst du, wenn du diese Berichterstattung dir anschaust?
Über die Sicherheitszone oder über letztes Jahr?
Über die Art und Weise, wie berichtet wird erstmal. Also ist das sozusagen wirklich das Problem, um das es geht? Also ich verstehe, dass eine Stadt wie Köln jetzt hergeht und sagt, das, was passiert ist, darf nicht nochmal passieren, deshalb machen wir eine Sicherheitszone. Aber hast du das Gefühl, dass das wirklich das Problem trifft? Weißt du, wie ich das meine?
Habe ich natürlich nicht. Gleichzeitig, ich kann die total gut verstehen, weil als Polizei können die ja gar nicht viel mehr machen. Also die werden
muss
ja nicht
Signal setzen,
Bewusstseinsarbeit irgendwie. Und so weiter. Nee, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es irgendwie so eine breite Auseinandersetzung über sowas wie Konsenskultur und sowas gibt. Ne? Und dann halt eben nicht, wie sie halt direkt danach, wir müssen jetzt für irgendwie Migranten-Integrationskurse für den Karneval machen, was ja dann direkt danach passierte, sondern sowas wäre einfach total schlau an Schulen, in allen öffentlichen Ämtern und so. Und unter Konsenskursen meine ich jetzt halt auch nicht, wie das halt häufig missverstanden wird, die Mädchen müssen lernen, Nein zu sagen, die Jungs müssen lernen, das Nein zu akzeptieren, sondern halt wirklich überhaupt mitzubekommen, was möchte ich, wie kann ich das kommunizieren. Irgendwie natürlich wollen Frauen auch Ja sagen. Sobald wir Ja sagen, fängt es aber überhaupt erst an. Also wir können es ja jederzeit auch merken, oh, das ist jetzt doch nicht oder wie möchte ich es überhaupt, eine
Ja
Sprache?
Ja heißt ja nicht, es ist ein Ja für alles, was dann kommt, sondern
genau.
Es ist erstmal nur ein Ja in dem Moment und dann gucken wir mal, was danach passiert.
Genau, aber interessanterweise ist es halt in England so, wo, also mein Liebster ist Engländer und ganz viele unserer Freunde haben halt wieder Kids und die sind inzwischen in einem Alter, weil die haben halt da Ja heißt Ja implementiert, dass sie, bevor die miteinander Sex haben, nehmen sich auf dem Handy auf, dass ja in England nicht Handy heißt, sondern Mobile und irgendwie do you really yes, yes. Und dann irgendwie du denkst so, wow, und damit haben sie jetzt irgendwie unterschrieben, du kannst jetzt mit mir machen, was du möchtest. Und das finde ich schon sehr erschreckend.
Denkst du dir manchmal, auch jetzt in Bezug auf uns Medien, wir müssten noch mal ein bisschen anders drüber berichten, weil ich jetzt auch bei uns und auch bei anderen Medien festgestellt habe, was wir natürlich machen ist, auch wir berichten so auf der Phänomenebene. Also wir gehen her und sagen, das Sicherheitskonzept der Stadt Köln sieht jetzt so und so aus. Das reicht ja dann eigentlich auch nicht.
Nee, aber wir reden ja jetzt schon mal eine Stunde miteinander.
Das
ist schon wunderbar. Ich habe das Gefühl, klar, also das Reagieren ist ja immer ein Problem, aber nur überhaupt die Reaktionen auf mein Buch, wie offen damit umgegangen wurde, da hat ja kein Mensch mit gerechnet. Also wir sind ja alle davon ausgegangen, dass es entweder unterm Tisch verschwindet oder dass es massive Widerstände gegen das Buch gibt. Und ich stelle ja auch viele Dinge in Frage. Ich stelle halt vieles an diesem Schwarz-Weiß-Denken in Frage. Wer ist Täter? Wer ist böse? Wer ist Opfer? Und so weiter. Ohne damit irgendwie zu sagen, irgendwie die Opfer sind selber schuld, sondern ich will halt wirklich sagen, wir müssen wirklich neu und genau hingucken, wenn wir wirklich etwas verändern wollen. Und härtere Strafen, das wissen wir, ändern nichts an der Häufigkeit von Vergewaltigungen. Und ich war überrascht, wie offen damit umgegangen wurde und auch wie intensiv das Menschen gelesen haben. Und das ist nicht meine Erfahrung, dass immer zum Beispiel alle Bücher, die besprochen wurden, auch vorher gelesen worden sind.
Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei der Berichterstattung nochmal gedacht, in den vergangenen Monaten sind ja so die ersten Prozesse zu Ende gegangen, die dann überhaupt zustande gekommen sind. Und viele Täter können natürlich gar nicht verurteilt werden, weil du sozusagen individuell die Schuld ja gar nicht nachweisen kannst. Und trotzdem habe ich in der Berichterstattung darüber immer auch so einen gewissen Frust gespürt. Also laufen auch wir, die Berichterstattung über solche Ereignisse, laufen die nach gewissen Mustern einfach immer wieder ab, ohne dass wir die genug reflektieren?
Naja, es gibt ja immer sozusagen die Hoffnung auf eine Katharsis. Also dass sozusagen die Bösen werden halt wirklich identifiziert und dann müssen die halt eigentlich ja auch eliminiert werden. Also kein Urteil ist uns ja hart genug als Öffentlichkeit. Und wir erwarten von Gerichtsverfahren sozusagen, dass sie in dem Gerichtssaal etwas lösen, was ja ein gesellschaftliches Problem ist. Aber weil wir halt ansonsten so wenig andere Räume haben, darüber zu sprechen. Also nur wenn ein Fall auf dem Tablett liegt, dann reden wir darüber. Und deshalb finde ich es halt wirklich toll, dass ich so häufig eingeladen werde, einfach grundsätzlich darüber zu sprechen, grundsätzlich mit Menschen zu sprechen. Und halt auch, dass ich über Prävention sprechen darf, was ja mir ein viel größeres Anliegen ist. Weil wenn es passiert ist, dann ist das Kind in gewisser Form ja schon in den Brunnen gefallen.
Was lernen wir denn aus diesen Debatten, wenn wir sie erstmal so führen, dass wir, so wie du gerade sagst, sie nicht genug tief genug führen, sie nicht prinzipiell genug führen? Oder was lernen wir vor allen Dingen über uns?
Naja, also was ich gelernt habe, als ich das Buch geschrieben habe, war, dass wir eigentlich de facto gegen etwas argumentieren, aber wir wissen nicht mehr, wogegen wir argumentieren. Also es gibt halt sozusagen so unsichtbare Dinge, die uns nach wie vor beeinflussen. Und eine dieser unsichtbaren Dinge ist halt zum Beispiel diese Frage der Ehre. Also dass halt es die Vorstellung gibt, dass die Frau eine Geschlechtsehre hat, die in ihrem Körper verortet worden wird und die kann ihr gestohlen werden. Das englische Wort Rape irgendwie kommt von der germanischen Wortwurzel Raub. Irgendwie das deutsche Wort Notzucht. Bis 1974 haben wir Notzucht hier gesagt, kommt auch von mit Gewalt ziehen, also wegnehmen. Und der Gedanke war, dass die Ehre geraubt werden konnte, während dem Mann die Ehre des Mannes wurde im öffentlichen Raum, also im Schlachtfeld oder im Beruf verhandelt. Und der Gedanke war halt ganz lange, dass mit einem Gerichtsverfahren, dadurch, dass anerkannt wurde, du hattest eine Ehre, die dir gestohlen werden konnte. Es gab überhaupt eine Ehre, dass sie halt sozusagen zurückgegeben werden konnte, weil ehrbare Frauen, die konnte man überhaupt nicht vergewaltigen. Überhaupt, wir denken ja immer irgendwie, wir haben halt sozusagen nur weiße Frauen können vergewaltigt werden, nur Frauen könnten vergewaltigt werden. Nee, es ist halt überhaupt sehr, sehr eng gegriffen. Also ich hatte mich gerade schon versprochen, also irgendwie, es gibt die Vorstellung davon, nur weiße Frauen können vergewaltigt werden, die Schwarzen, die kolonialisierten Frauen, die wollen sowieso immer, weshalb das weniger ernst genommen wird. Es gibt aber auch ganz viele erschreckende Statistiken, zum Beispiel darüber, dass übergewichtige Frauen, wenn die Vergewaltigung anzeigen, dass denen überproportional nicht geglaubt wird, also denen viel weniger geglaubt wird als schlanken Frauen.
Das heißt
Frauen.
Schon, es wird hergegangen und gesagt, also die eine Frau ist weniger wert als die andere Frau.
Genau. Wer will die schon vergewaltigen? Das ist total krass.
Hast du Zahlen im Kopf für sowas? Also dass du, wenn du sagst, es ist deutlich mehr oder weniger?
Also,
ist nicht schlimm, aber nur um mal...
Ich habe in dem Buch diese Statistik, die halt irgendwie relativ dezidiert das auflistet, irgendwie zitiert. Ich könnte das jetzt nochmal nachschlagen, wenn wir 10 Minuten haben, dann suche ich es dir gerne raus. Aber also es ist wirklich untersucht worden. Es ist umgekehrt zum Beispiel so, dass es Statistiken darüber gibt in Amerika, dass weiße Frauen, wenn der Vergewaltiger verurteilt wird, dass der länger kriegt, also in der Regel um die 10 Jahre. Wenn eine Latina-Frau vergewaltigt wird, dann sind es, glaube ich, 4 Jahre. Wenn eine schwarze Frau vergewaltigt wird, sind es in der Regel 2 Jahre, wenn es überhaupt zu einer Verurteilung kommt.
Das heißt, wir haben ganz krasse Muster im Kopf, die sozusagen unseren Umgang mit demselben Verbrechen eindeutig prägen.
Genau. Und das wollte ich halt auch sichtbar machen. Also, dass es gibt diese ganzen unsichtbaren Dinge, die uns nicht mehr klar sind. Oder wie zum Beispiel die Sache mit dem Minirock. Also, das ja ganz lange dieses irgendwie...
Selbstschuld.
Hat sie denn einen Minirock getragen? Das hat halt ganz viel mit diesem Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität zu tun. Also die Idee, der Mann muss jederzeit ejakulieren, sonst explodiert er wie ein Dampfkessel. Und irgendwie, aber die Onanie war ja ungesund, also so im 18., 19. Jahrhundert.
Da gab es gar keine andere Wahl sozusagen.
Genau. Wenn es nicht genügend Zugang zu Prostituierten gab, dann haben halt medizinische Bücher Männern geraten, doch lieber Frauen zu vergewaltigen, als auf die ungesunde Onanie zurückzugreifen. Und als das Dampfkesselmodell aufkam, wurde halt Frauen die Verantwortung für die Sexualität des Mannes gegeben. Also, dass sie keinen kurzen Rock, also damals war es natürlich nicht der Minirock, sondern der Rock, der halt die Fußknöchel sichtbar gelassen hat. Dass halt irgendwie die Frau sozusagen kontrollieren muss, dass der Mann, der halt irgendwie die Sexualität ist wie ein wildes Tier in ihm irgendwie, dass er nicht davon überwältigt wird. Und Feministinnen haben sich halt sehr lange gegen dieses Dampfkesselmodell gewehrt. Also die Slutwalks sind auch explizit gegen das Dampfkesselmodell, wo halt dieser Polizist in Toronto den Studentinnen gesagt hat, irgendwie zieht euch nicht wie Schlampen an, dann werdet ihr nicht vergewaltigt. Und es daraufhin ja die ersten Slutwalks gab.
Aber die Argumentation dahinter ist, ihr seid selbst schuld. Und das
genau,
ist Quark.
Genau. Aber umgekehrt wird Männern immer noch gesagt, reißt euch zusammen, ihr könnt eure Begierden nicht unter Kontrolle halten, aber ihr müsst immer irgendwie versuchen. Und das ist natürlich Quatsch. Auch Männer irgendwie vergewaltigen nicht weniger, weil sie sich zusammenreißen. Also so funktioniert ja auch männliche Sexualität nicht. Und der Blick auf die männliche Sexualität, der ist halt irgendwie viel zu wenig geworfen worden. Die ist halt wirklich als so dämonisch und gefährlich und vampiristisch sozusagen.
Ich habe so ein bisschen gerade gedacht, als du das erzählt hast mit dem Rollenverständnis, so ein bisschen ist es ja nicht nur so ein bisschen, es ist sowas wie wir hier und die da, nur dass die Trennlinie jetzt tatsächlich zwischen den Geschlechtern verläuft. Also Männer sind potenzielle Täter. Und Frauen sind potenzielle Opfer. Zu überspitzt?
Nein, also es war tatsächlich so, dass ich auch damit gerungen habe, dass ich dachte, ey, wir haben halt wirklich jetzt rausgefunden, Gehirne, also es war ja so die große Entdeckung irgendwie des Jahres.
Gehirne.
Auch Gehirne sind nicht männlich und weiblich. Offensichtlich haben wir alle menschliche Gehirne. Und irgendwie, wie kann es sein, dass der letzte genuine Geschlechterunterschied anhand der Fähigkeit zu vergewaltigen, respektive vergewaltigt zu werden, verlaufen soll? Das ist doch überhaupt nicht möglich. Und daran habe ich mich so an mir so ein bisschen bisschen die Zähne ausgebissen und relativ schnell stellt sich auch heraus, dass das ja auch auf Vorurteilen oder auf den Mythen, die sich um das Thema herumranken, basiert.
Wie ist denn momentan unser Rollenverständnis? Also jetzt gerade im Jahr 2016 für Mann und Frau, ist das noch so antiquiert, wie du es vorhin geschildert hast?
Naja, also es ist halt schon so, als das Gesetz irgendwie dieses Jahr verabschiedet wurde, dann
also die Reform des Sexualstrafrechts.
Genau, dann hat danach, ich meine, Frau Winkelmeier-Becker von der CDU gesagt, irgendwie, ja, das ist ein Meilenschritt für die Rechte der Frau. Und ich saß dann und dachte jetzt, nee, das ist ein Meilenschritt für die sexuelle Selbstbestimmung. Irgendwie nicht nur Frauen können vergewaltigen, nicht nur Männer können vergewaltigen. Aber wir reden halt immer dabei über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Obwohl wir wissen, auch die Jure können erst seit 1997 in Deutschland Männer Opfer sein, respektive irgendwie nicht nur Männer Täter sein. Vorher war halt die Definition, dass man mit einer Frau, mit der man nicht vergewaltigt war, dass man die penetrieren musste mit seinem Penis. Und in der Schweiz braucht man immer noch einen Penis, um ein Vergewaltiger zu sein.
Aber ist das, also das hast du vorhin schon mal so angedeutet, das sagt ja auch was darüber aus, was man so glaubt, wie die männliche Sexualität funktioniert. Das ist auch immer noch so, dass aus deiner Wahrnehmung ist es immer noch, wie hast du das vorhin genannt, Dampfkesselmodell?
Naja, also ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist halt nicht reflektiert worden. Also der Gedanke, dass Männer halt immer sozusagen Kontrolle über ihre Sexualität haben, dass sie immer wissen, was sie wollen, während irgendwie die Sexualität von Frauen und Mädchen gefährdet ist, dass Männer immer wollen, auch wenn, weiß ich nicht, alles penetrieren würden, was nicht bei drei auf dem Baum ist, während man Frauen mit Schokolade und Sekt halt umschmeicheln muss, bis sie irgendwann ihm zuliebe Ja sagen. Das hat sich erschreckend gehalten. Es ist auch immer noch so, dieser Gedanke irgendwie, der Mann irgendwie hat immer Spaß daran, der Frau könnte etwas weggenommen werden, was halt auch auf diese Ehrgedanken zurückgeht. Was man auch in ganz vielen anderen Debatten dann halt merkt. Also auch in der Debatte um Sexarbeit waren halt die männlichen Freier dämonisiert, während irgendwie weibliche Freierinnen irgendwie, das war halt wirklich irgendwie, ach, irgendwie die Arme, die muss sogar für Sex bezahlen. Das ist ja wohl das Allerletzte. Also wir reden sehr, sehr anders darüber. Es gibt halt wirklich immer noch diese Vorstellung der aktiven männlichen Sexualität. Und in England ist es inzwischen ja auch so weit, dass, also wegen diesem Jahr heißt ja, dass wenn zwei Menschen, die halt beide betrunken sind, miteinander Sex haben, die Frau danach eine Anzeige stellt, dann kann der Mann verurteilt werden, weil er hätte ja wissen müssen, dass sie, weil sie betrunken war, keinen informed consent geben konnte. Mhm. Und umgekehrt ist das aber nicht der Fall.
Okay, auch da ist sozusagen eine Diskrepanz. Es ist kein Begegnen auf, weiß nicht, Augenhöhe, Gleichberechtigung oder so.
Genau, und es ist auf der einen Seite irgendwie Schmerz es mir, weil es mir natürlich, also weil ich habe unter anderem einen Sohn, weil es mir irgendwie um ihn Sorgen macht. Aber das andere ist wirklich, dass ich mich auch als Frau, dass ich der Sekunde irgendwie, meine Sexualität ist nicht nur reaktiv. Irgendwie, ich habe durchaus Bedürfnisse und
Lust haben und die auch empfinden, genau, und auch zum, genau, Ausdruck bringen, genau, in irgendeiner Art und Weise.
Ja. Und dann wird mir aber gesagt, irgendwie mach das nicht, weil jedermann wird sich davon abgestoßen fühlen, wenn du auf ihn zugehst. Also wenn wir beide uns jetzt in einer Disco, irgendwo, haben wir damals gesagt, in einem Club kennenlernen würden, irgendwie sollte ich dich nicht nach deiner Telefonnummer fragen, und wenn du mir deine gibst irgendwie, dann sollte ich mich bloß 3 Tage lang mindestens nicht zurückmelden, weil ansonsten denkst du, ich bin langweilig oder ich will dich zu sehr. Und wenn ich mich um einen Job bewerben würde und irgendwie mir jemand sagt, irgendwie schicken sie bloß keine Unterlagen ein, würde ich ja denken, die haben eine Meise. Aber das ist das, was uns alle Beziehungsratgeber sagen. Also so irgendwie soll weibliche Sexualität respektive weibliches Rollenverhalten in allen Liebesdingen und umgekehrt männliches funktionieren.
Warum das Buch geschrieben?
Ich habe tatsächlich, der Auslöser war damals diese Debatte um Roman Polanski, als der in Zürich verhaftet worden ist und es debattiert wurde, ob er ausgeliefert werden sollte. Und da war plötzlich die gesamte linke Szene, in der ich mich bewegt hatte, gespalten. Also die einen haben wirklich gesagt, aber Roman Polanski macht doch so schöne Filme, und die anderen haben gesagt, aber irgendwie Vergewaltigung muss um jeden Preis bestraft werden.
Hilf uns so nochmal eben auf die Sprünge. Es ging um einen Vorwurf, der ein paar Jahre her wird.
Dass er eine 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Er hatte sich schuldig bekannt. Dann irgendwie hat der, also, und die hatten halt einen Deal ausgemacht und irgendwie, und da waren alle Seiten mit zufrieden, und dann hat der Richter gesagt, er würde jetzt 50 Jahre fordern. Roman Polanski als Holocaust-Überlebender hat das nächste Flugzeug genommen und ist irgendwie nie wieder zurück in die USA gefahren. Was halt auch überhaupt, was das Opfer anging, eine ganz tragische Geschichte war, weil irgendwie die Polizei dann irgendwie und die Presse vor allem irgendwie um sie herum gekämmt hat, weil die all ihre Freunde an der Schule gefragt haben, wie ist das denn, eure Freundin ist von Roman Polanski vergewaltigt worden? Also, und es halt immer, wenn der einen Oscar bekommen hat, dann wieder, und später, als sie Kinder hatte, dann haben die ihre Kinder interviewt. Ist denn auch Mami ist vergewaltigt worden? Also wirklich ganz, ganz schrecklich, wie mit ihr umgegangen wurde. Und Ich fand es damals so erschreckend, dass es zwischen diesen beiden Lagern nur verbrannte Erde gab und dass man nicht mal sagen konnte, oh, ich habe da Fragen, ich bin mir nicht sicher, sondern doch, du musst dir sicher sein, das ist doch ganz schlimm oder gleichzeitig der Arme und so, ne?
Es polarisierte.
Es polarisierte unglaublich und halt aber auch der Umgang mit dem, also mit ihr als Opfer, mit Samantha Geimer als Opfer darin, die ich sehr, sehr beeindruckend finde, die halt irgendwie sich auch überhaupt nicht so verhalten hat, wie es von ihr erwartet wurde.
Sondern?
Ja, die hat halt zum Beispiel gesagt, sie möchte, dass das Verfahren eingestellt wird. Da ist die Presse sehr, sehr ärgerlich gewesen. Irgendwie, es ginge nicht um sie, damit sie Closure bekommt, damit sie das abschließen kann, sondern es geht hier darum, die Menschen Amerikas zu schützen.
Und wow. Wie kann sie nur sozusagen genau. So kleingeistig genau. Sein und ihre Ruhe haben wollen oder
genau.
So.
Genau, und es ist auch eine spannende Frau, die auch ein spannendes Leben, auch irgendwie ein sexuell interessantes Leben danach geführt hat, was auch nicht passt. Sie soll halt gefälligst dann für immer traumatisiert sein, nie wieder Lust auf Sex haben und so weiter. Also diese Erwartungen, die wir an Opfer stellen, irgendwie, die haben mich auch ans Denken gebracht, wobei ich absolut, und das habe ich auch wirklich in meinem Buch im Vorwort geschrieben, ich habe absoluten Respekt davor, irgendwie, dass es Traumatisierung gibt. Was ich nur wirklich schlimm finde, ist, dass wir sie quasi automatisch erwarten.
Und wir schreiben sie in dem Moment ja auch ein Stück von außen vor.
Genau, genau. Und wenn sich Menschen nicht so verhalten, dann sagen wir, ihr verdrängt nur. Das kommt auf jeden Fall wieder hoch. Und guckt mal hin, wenn ich einen Autounfall habe, wird mir jeder sagen, fang so schnell wie möglich wieder ein Auto zu fahren, sonst machst du das nie wieder. Wenn du vergewaltigt wirst, dann wird dir gesagt, bleib erstmal zu Hause, bleib im Bett, nimm dir ganz viel Zeit. Das kann richtig sein, das muss aber nicht richtig sein. Wir entmündigen damit Opfer. Und darüber wollte ich sprechen. Und da war ich doch überrascht, dass in der feministischen Zeitung, für die ich damals gearbeitet hatte, dass es auf richtig viel Widerstand gestoßen ist. Also, dass wir richtige Angst hatten, darüber zu sprechen, was jetzt nicht daran liegt, dass die blöd waren, sondern weil es so ein harter Kampf war, dass auch nur wahrgenommen wurde, dass es wirklich schlimm ist, dass nicht so ein Kavaliersdelikt ist oder so. Dass alleine zu sagen, vielleicht schlägt das Pendel gerade in die andere Richtung um, wirklich eine Gefahr darstellte.
Ja, ich habe, du hast vorhin einmal diesen Begriff der Ehre schon genannt. Du gibst einen weiteren zentralen Begriff im Buch. Das ist so das alles, was sich rund um, keine Ahnung, Scham dann auch spielt. Das spielt da auch mit rein. Ne? Also wir erwarten sozusagen jetzt auch von dem Opfer von Polanski, die muss in Scham gehen und muss das ein Leben lang bleiben. Das ist ein ganz zentrales Ding, was dann passieren muss.
Genau, also weil das Problem mit der Ehre ist, wenn die irgendwie einmal verloren war, weil die Ehre einer Frau hat ja ihre Stellung in der Gesellschaft definiert. Und wenn die halt ihre Ehre verhurt hat sozusagen oder wenn sie ihr
raus
geraubt
aus der Gesellschaft.
Wurde. Genau. Und das war halt der soziale Tod, der halt häufig einfach wirklich der de facto Tod war. Also irgendwie Selbstmord war halt die erwartete Reaktion darauf. Es wurde dann mit dem beginnenden Christentum zu einem Problem. Aber die Frauen mussten halt, und damals konnten nur Frauen die Definitionen vergewaltigt werden, mussten mit ihrem gesamten weiteren Leben beweisen, durch die Scham, durch das darum trauern, irgendwie, dass sie wirklich eine Ehre hatten, die ihnen gestohlen werden konnte. Und wenn sie damit aufgehört haben, dann war die Schlussfolgerung, ach, dann war es ja wohl nicht so schlimm. Und das ist immer, also Virginie Despentes, die ich zum Beispiel im Buch zitiere, hat halt, die ist beim Trampen vergewaltigt worden, die hat halt erzählt, dass sie danach wieder getrampt, dass die Leute gesagt haben, hast du ja wohl die Schnauze nicht voll gehabt. Mhm. Und all diese Botschaften sind natürlich ganz, ganz schrecklich. Also dass irgendwie nicht nur etwas dir angetan wird von außen, sondern dass dein ganzes weiteres Leben, dass du dann eine Bringschuld deswegen hast.
Hast du auch so Fällen wie Natascha Kampusch oder Gina-Lisa Lofing, ohne das vergleichen zu wollen, für dich im Laufe der Arbeit nochmal zentrale Botschaften rausziehen können?
Naja, ganz, ganz viel. Also wirklich irgendwie, welchen Widerstand Opfer, die nicht in das Opferbild passen, erzeugen. Also Natascha Kampusch, die ja wirklich als Kind, als Zehnjährige entführt worden ist. Und weil sie halt gesagt hat, es ist aber nicht alles schwarz-weiß, sie ist ja wirklich auf der Straße angespuckt und geschlagen und mit Dingen beschmissen worden. Also, und oder dass zum Beispiel noch dieses Jahr ein Buch erscheinen sollte, das ein Polizeibeamter über sie geschrieben hat, anhand der Filme, der Videoaufnahmen, die der Täter ohne ihre Erlaubnis von ihr gemacht hat. Und er hat aber auch nicht, also der Polizeibeamte hat auch nicht nach ihrer Erlaubnis
so
gefragt.
So viel zum Thema Consent an der Stelle.
Genau, sie war dann halt öffentliches Eigentum dadurch. Bei Gina-Lisa Lofing war es halt tatsächlich, dass da dieses Hurenstigma gegriffen hat. Also das, sie hat ja sozusagen vorher schon keine Ehre. Also das war ja auch die Argumentation in den Zeitungen.
Sie wurde auch immer, also mit gewissen Adjektiven schon immer belegt, egal wohin der Artikel oder die Berichterstattung
genau, dann
auch
Genau, also dass
ging.
Sie wasserstoffblond war, dass sie sich die Brüste gemacht hat irgendwie. Aber auch wirklich zu sagen, ja, die hat ja vorher schon mal ein Sexvideo gemacht. Aha.
Ja, was hat das eine mit dem
genau.
anderen zu tun?
Genau, so, ja. und das war sehr erschreckend und da muss man halt wirklich sagen, dass die Form, wie mit ihr umgegangen wurde, auch in dem Gerichtsverfahren, soweit wir es in der Öffentlichkeit wissen, dass die halt schon nicht typisch ist. Das ist ganz häufig gesagt wird, so, da sieht man mal, wie mit Frauen umgeht. Nee, es gibt schon eine Sensibilisierung, aber offensichtlich für Frauen wie sie, da brauchen wir das nicht. Und das hat mich erschüttert, inklusive dessen, dass ja überhaupt nicht verhandelt wurde, ob sie jetzt irgendwie bewusst gelogen hat oder nicht, sondern dass halt immer nur gefragt wird, hat sie denn jetzt K.O.-Tropfen bekommen oder nicht? Aber ich denke, sie hat nie gesagt, dass sie Toxikologin ist. Sie hat nie gesagt, dass sie eine Blutanalyse gemacht hat. Sie hat gesagt, sie hat vermutet, sie hätte K.O.-Tropfen bekommen.
Das heißt aber auch, wir führen sozusagen die Debatte insgesamt nicht differenziert genug. Wir packen uns die sozusagen Dinge raus, die in unsere Rollenklischees oder Bilder passen. Und vor der Folie sehen wir dann so ein Ereignis oder so eine Tat.
Ich glaube, weil wir halt auch die ganze Geschichte nicht kennen. Und deshalb war es mir halt auch so wichtig, einfach diese ganzen Strömungen sichtbar zu machen. Weil es hat ja immer einen Grund. Also zum Beispiel auch, dass die Frauenbewegung Nein heißt Nein sagt, hat einen Grund. Und das war halt etwas, was mich früher immer so unglücklich gemacht hat, weil ich dachte, Nein heißt Nein ist ja echt so ein bisschen autoritär. Irgendwie, genau, irgendwie noch ein Wort. Du gehst ohne Abendbrot ins Bett und so. Aber das hat halt wirklich was damit zu tun, dass bis in die 1950er Jahre irgendwie Nein einfach nicht Nein bedeutete, sondern Nein bedeutete, ich bin zivilisiert. Also dass wirklich erwartet wird, dass bei einer zivilisierten Frau sich das Begehren, die Libido zurückbildet. Nur bei den nicht zivilisierten Frauen, da sind sowohl die Schamlippen als auch das Begehren groß. Und deshalb muss der galante Mann die widerstrebende Frau vergewaltigen. Deshalb gab es auch die Idee des weiblichen Masochismus, dass irgendwie die echte Sexualität der Frau nur die masochistische ist. Und da ging es nicht um sexuelle Fantasien, sondern da ging es um Charaktereigenschaften, die unter der Überschrift Sexualpsychologie zugeschrieben wurden.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk, Mito Sanyal ist zu Gast. Du hast das Buch Vergewaltigung geschrieben und da steht ein Satz, also da stehen viele Sätze drin, aber da steht auch der folgende Satz drin, steht ein Satz drin. Alle lehnen Vergewaltigung ab, allerdings lehnen wir nicht unbedingt dasselbe ab.
Entschuldigung, ich war immer noch damit beschäftigt, mir vorzustellen, ich bin Proust. Und
ich mach das nochmal. Also da steht der Satz drin, der mir sehr beim Lesen aufgefallen ist, alle lehnen Vergewaltigung ab, allerdings lehnen wir nicht unbedingt dasselbe ab.
Ja, genau.
Das heißt, wir können uns nicht darauf einigen, was wir damit eigentlich meinen.
Ja, und es gab sogar vor kurzem eine Umfrage, irgendwie, was Menschen unter Vergewaltigung verstehen. Und sogar das, was das Gesetz zurzeit unter Vergewaltigung festschreibt, das deckt sich nicht mit dem, irgendwie, wie man auch viele Leute, die ja auch tatsächlich teilweise irgendwie Richter und Richterinnen sind, wie die das persönlich sehen.
Wie können wir uns denn annähern? Also gibt es sowas für dich wie, das ist eine sinnvolle Definition?
Naja, ich glaube, es ist immer sehr, sehr irgendwie wichtig zu sagen, in welchem Kontext ist das? Also in einem privaten Kontext, wenn wir beide jetzt zusammensitzen, du mir sagen willst, ich bin vergewaltigt worden, dann finde ich, ist es deine Wahrnehmung die absolute Messlatte. Mhm. Da würde ich irgendwie mitgehen, irgendwie dir zuhören, wissen wollen, irgendwie, wie es dir geht, wie du es erlebt hast. Wenn es intersubjektiv sein soll oder wenn es zum Beispiel juristisch bestraft werden soll, dann finde ich es halt wichtig, das anders zu regeln, weil damit könnten wir de facto jeden Menschen dann verurteilen.
Da muss Maßstab, ja.
Genau, und ich finde tatsächlich, theoretisch ist das deutsche Gesetz da im Moment wirklich gut. Also damit das halt Nein heißt Nein angenommen wurde. Also vorher musste sich ja eine Person, die vergewaltigt wurde, tätlich wehren, sonst war eine Vergewaltigung keine Vergewaltigung.
Ja, nur die schutzlose Lage.
Genau,
oder so,
es gab so Ausnahmen.
Also wenn ich gefesselt war und konnte mich nicht wehren. Ja,
ganz so schlimm war es nicht, aber es war halt schon so, dass wenn ich zum Beispiel in einer Mietwohnung bin und mich da nicht tätig gewehrt habe oder irgendwie ganz laut um Hilfe geschrien habe aus Angst vor dem Täter, dann hätten ja irgendwo noch andere Leute im Gebäude sein können. Und da muss ich sagen, das sind einfach alte Vorstellungen von irgendwie der Fremde hinterm Baum, irgendwie in menschenleerer Gegend und so. Das spielt dann da rein. Das ist super. In der neuen Gesetzgebung sind so ein paar rassistische Dinge jetzt mit enthalten.
Du meinst zum Beispiel das, was die CSU, glaube ich, war es, ne? So kurz vor Verabschiedung des Gesetzes reingenommen hat.
Genau, also dass jetzt Menschen schneller abgeschoben werden können, wenn sie sexuelle Grenzüberschreitungen begehen, also den 184i. Also das bezieht sich auf den 184i, der halt vorher so etwas wie Grabschen zum Beispiel auch zu einem Sexualverbrechen, aber natürlich nicht zur Vergewaltigung, sondern irgendwie zu einem viel, viel geringeren Sexualverbrechen gemacht hat, mit auch geringeren Strafmaßen. Aber es jetzt theoretisch jemand irgendwie, weil er mir auf den Po greift, ohne dass ich es möchte, in ein Kriegsgebiet abgeschoben werden kann, das ist natürlich nicht verhältnismäßig.
Der Verhältnismäßigkeit.
Nun ist es aber natürlich so, dass es gegen das Grundgesetz geht. Natürlich dürfen wir niemanden in Kriegsgebiete abschieben, aber es gibt ja sichere Drittstaaten wie Afghanistan, wie wir eben gehört haben.
Ja, richtig, ja, genau, in den Nachrichten. Wie sind deine Reaktionen? Jetzt bist du mit dem Buch schon ein bisschen unterwegs, du hältst Vorträge, du sprichst mit Menschen. Wie sind die Reaktionen auf das Buch?
Ganz, ganz, ganz überraschend positiv. Also ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich nehme eine Kiste mit irgendwie weichen Tomaten mit, um halt sozusagen den Widerstand auch...
Um zurückzuwerfen.
Nein. Also auch, weil ich denke, Leute sollen ihren Widerstand ausdrücken können. Wir sollen miteinander reden können. Ich finde es wichtig, dass wir sprechen dürfen. Ich finde es wichtig, dass Menschen eine andere Meinung haben können. Das kam dann nicht. Es gab zwei Veranstaltungen, die interessanterweise beide in Hamburg waren, weil ich ganz viele Veranstaltungen in Hamburg gemacht habe, wo es halt überhaupt auch Gegenstimmen gab. Und das war halt einmal, was die Frage... mit mit den Männern angeht, weil ich halt wirklich sage, es ist mir wichtig, auch angucken zu können, was ist mit Männern als Opfern. Und dann, also da gab es halt häufig auch dieses, und jetzt haben Frauen so lange drum gekämpft, warum müssen wir uns jetzt schon wieder um die Männer kümmern. Mhm. Und ich persönlich finde es aber eher entlastend. Also der Gedanke irgendwie, nee, ich bin halt nicht eine gefährdete Art, sondern irgendwie alle Menschen können grundsätzlich auch verletzt werden.
Obwohl statistisch gesehen ja die häufigsten Opfer dann doch, also auch wenn die Dunkelziffer nicht klar sind, aber die häufigsten Opfer ja doch Frauen sind.
Ja, aber das sind die Statistiken, die wir zurzeit haben. Das ist der historische Stand jetzt, weil bis 1997 irgendwie waren statistisch 100 zu 0. Und wir dachten ja so ein bisschen, wir machen das aus PC-Gründen und um die so die Kinder sozusagen, also den Missbrauch an Jugendlichen da so ein bisschen mit abzudecken. Und es gab doch eine große Überraschung, dass es dann überraschend viele Anzeigen gab, also dass es mehr Männer gibt. Ich habe letztens eine Lesung gemacht in Frankfurt, bin zurückgefahren, war im Zug, da waren zwei betrunkene junge Männer, die haben mit mir geredet und ja, was hast du denn gemacht? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich habe diese Lesung gemacht aus diesem Buch. Und dann meinte der eine, du glaubst bestimmt, dass nur Frauen vergewaltigt werden können. Ich bin von meiner Ex-Freundin ein halbes Jahr immer wieder vergewaltigt worden. Und sein Freund meinte, ah, du hast dich aber auch nicht getrennt. Und wo wir natürlich alle wissen irgendwie, dass es nicht immer einfach ist, sich aus Missbrauchsbeziehungen zu lösen. Und es war wirklich so einer der irgendwie schönsten Momente mit dem Buch, wo ich sagen könnte, nein, es ist tatsächlich, natürlich können auch Männer vergewaltigt werden. Natürlich ist das nicht immer einfach. Und er meinte, ich war beide echt gut angetroffen, meinte der eine Freund dann zum anderen, meinst du, ich war nicht nett zu dir? Und das war echt toll.
Und kommen so, denn mehr Männer auch zu deinen Veranstaltungen oder sind es dann doch hauptsächlich Frauen, die kommen?
Es sind schwerpunktmäßig Frauen, es kommen aber auch Männer und es kommen auch Menschen, die sich weder noch oder noch, oder als ja, beides ja, und oder, so weiter definieren, ja. Was mich sehr erleichtert, weil ich, also ich merke, ich habe halt sehr auch mit der Sprache gerungen und bin an dem Punkt nicht glücklich darüber, weil es ist so gegendert, also so in zwei Lager und so weiter, dass irgendwie überhaupt noch sichtbar zu machen, dass natürlich Transmenschen viel, viel häufiger vergewaltigt werden, noch als Frauen so und viel, viel häufiger als alle beide zusammen. Irgendwie darüber reden wir ja gar nicht mehr, also die fallen so komplett aus diesem Diskurs raus und das überhaupt sichtbar zu machen, ist nicht einfach dabei. Und ich hatte eben gesagt, das ist der historische Stand heute. Wir wissen halt, dass Anzeigen von Männern anders wahrgenommen werden, dass es da nochmal ganz andere Dunkelziffern gibt. Ich will überhaupt nicht sagen, die Zahlen sind 50-50 oder, sondern ich will nur sagen, wir kennen die Zahlen nicht.
Ist es eine, wenn Männer zu dir kommen, ohne jetzt zu sehr in diesen Schubladen zu bleiben, oder stellst du Unterschiede fest, was den Gesprächsbedarf angeht, was die Themen angeht?
Es sind andere Themen, also weil es halt für die wirklich dieses, oh, ich darf darüber reden, ohne dass ich ein schlechter Mensch bin. Teilweise geht es halt auch um, also ein Mann, irgendwie, das fand ich auch ganz toll, hatte mir gesagt, er hat mit einer Frau darüber gesprochen, die ihm gesagt hat, sie wäre vergewaltigt worden, irgendwie am Nachhauseweg. Und er hat dann gesagt, er kann das gut verstehen, weil er hat als irgendwie nicht besonders großer, nicht besonders stark aussehender Mann auch häufig Angst, wenn er nachts Straßen entlang geht. Und sie war super wütend auf ihn. Wie kannst du nur, jetzt geht's wieder um dich.
Wie kannst du das vergleichen,
ja. Und, ich muss sagen, ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich auch so reagiert. Und heute denke ich, das ist super. Der versucht empathisch drauf einzugehen. Und irgendwie,
aber ihre Reaktion ist auch nachvollziehbar.
Nein, total. Und irgendwie, also deshalb irgendwie da irgendwie drüber sprechen zu können, auch zum Beispiel irgendwie zu sagen zu können, oh, wie fühlt sich für mich als Mann an, wenn die Frau vor mir nachts die Straßenseite wechselt? So, und irgendwie, es ist auch nicht schön, immer nur Täter sein zu müssen, mit der Rollenzuschreibung klarkommen zu müssen. Und ich finde, das ist wichtig, darüber zu sprechen, ohne dabei irgendwie auszublenden, dass wir natürlich haben wir Privilegien. Wir haben alle Privilegien. Ich habe Privilegien, du hast Privilegien. Ich habe einen deutschen Pass, hurra, ist super. Irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, wie toll es war, als ich ihn bekommen habe. Und so, ne, also irgendwie, es ist halt sowohl wichtig auf der Ebene, wenn wir über unsere eigene Verletzlichkeit sprechen, irgendwie sozusagen uns anknüpfen zu können an andere Menschen und aber nicht irgendwie zu sagen, dann sind wir doch alle Opfer und wir haben alle keine Verantwortung, wir haben trotzdem Verantwortung.
Du beschreibst in deinem Buch unter anderem einen Sketch von Fawlty Towers. Für die, die das nicht wissen, das ist die 70er Jahre BBC erste, weiß nicht, ob es erste, aber große Jean Cleese, der in so einem Hotel irgendwie als Betreiber versucht, das Ding irgendwie auf Vordermann zu bringen.
Genau, der immer irgendwie die Gäste beschimpft und eigentlich der Hotelbesitzer aus der Hölle ist.
Ja, und da gibt es ein Beispiel, da flüchtet so eine Frau in so einen Schrank und fürchtet aber sofort, dass sie vergewaltigt werden könnte. Also
nee, es ist umgekehrt. Okay. Also ein Mensch stirbt halt in dem Hotel und irgendwie, und damit die anderen Gäste sich nicht erschrecken, verstecken die den im Schrank. Also der Tote ist im Schrank. Sie irgendwie merkt aber, dass da der Tote drin war, fällt in Ohnmacht. Dann denken die ist auch tot, stecken die auch in den Schrank, um sie zu verstecken. Dann wacht sie halt wieder auf, sieht, dass da halt diese Leiche ist und hat dann aber sofort Angst, schießt sie an, Mann. Und jetzt bin ich ja allein mit dem im Dunkeln. Okay. Und alle lachen darüber. Und ich habe das wirklich
aber es reimt sich alles auf Vergewaltigung in dem
es reizt sich alles auf Vergewaltigung. Und ich habe dann echt mal irgendwie Studierenden den gezeigt und die gefragt, worüber sie denn am meisten gelacht haben. Und es war wirklich 50-50. Also, dass die einen darüber gelacht haben, dass sie denkt, dass sie halt von diesem toten Mann vergewaltigt werden konnten, und die anderen darüber gelacht haben, die ist doch so alt und hässlich, die will doch keiner vergewaltigen.
Okay. Das ist das, was du auch mit Rape Culture meinst in dem Buch? Also, dass es sich ganz häufig, dass sozusagen eine Vergewaltigung ein Referenzpunkt ist, dass das ganz schnell in unserem Kopf drin ist?
Also Rape Culture ist ja inzwischen so ein Begriff, über den wir alle reden, und kein Mensch weiß genau, was damit gemeint ist. Es gibt keine feste Definition davon. Der ist ursprünglich mal gebildet worden, um zu sagen, ja, Vergewaltigung passiert nicht im luftleeren Raum, sondern Vergewaltigung wird durch andere gesellschaftliche Faktoren unterstützt. Und dann ist die Frage, was sind diese gesellschaftlichen Faktoren? Sind es jetzt einzelne Liedtexte? Sind es jetzt irgendwie Bilder? Sind es Kunstwerke? Meine Theorie ist halt, dass es insgesamt darüber eine gesellschaftliche Struktur ist, wie gehen wir miteinander um? Und es gibt ja die einzigen Studien, die wirklich bewiesen haben, wo gibt es weniger Vergewaltigung, es sind halt wirklich in Gesellschaften, die egalitärer sind. Also, und zwar bezieht sich das auf Geschlecht, wie auch auf alle möglichen anderen Dinge, also wie Armut, Reichtum, Bildung und so weiter. Also je egalitärer eine Gesellschaft ist, umso weniger Vergewaltigung gibt es darin. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, so nach der Revolution wird alles gut. Das heißt aber umgekehrt, dass so jeder Schritt in Richtung, egal welche Form von Gleichberechtigung, ist ein direkter Schritt zur Vergewaltigungsprävention.
Das heißt, auch da müssen wir eigentlich am ehesten hingucken. Wie kommen wir zu einer echten Gleichberechtigung? Wie kommen wir dazu, offen miteinander zu reden, was wir wollen, was wir auch sexuell wollen? Und das sind eigentlich die Dinge, um die es geht.
Ja, und es gibt so ganz, ganz, ganz konkrete Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel? Man kann in Schulen sowas wie Empathietrainings machen. Also wir wissen, wenn wir Empathie für unser Gegenüber haben, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dessen Grenzen überschreiten können oder wollen. Also überhaupt, dass wir die Grenze erstmal mitbekommen. Das ist aber einfach nicht so. Also wir lernen ja eher Konkurrenzverhalten und so etwas. Also da gibt es auch wirklich ganz tolle Trainings. Was ich eben gesagt hätte, richtig sinnvolle Konsenstrainings, also nach diesem Betty Martin irgendwie Modell, die halt irgendwie auch wirklich zeigt, es gibt ja irgendwie begeisterten Konsens. Es gibt Dinge, wo ich denke, ja, kann ich für dich machen. Irgendwie mache ich gerne für dich, würde ich jetzt nicht machen und so weiter. Und überhaupt auch zu wissen, wo wir sind. Eine andere Sache, die mir immer sehr am Herzen liegt, ist Entmilitarisierung. Also wir wissen, im Militär gibt es viel, viel mehr Vergewaltigung als in der Zivilgesellschaft. In Kriegen gibt es viel mehr Vergewaltigung. Da wäre ein Umdenken angesagt.
Und mach mal einen konkreten ersten Schritt, wenn du sagen würdest, das eine Ding muss sich morgen ändern. Welches wäre das?
Also dann, wenn jetzt morgen die Bundesregierung zu mir kommen würde, würde ich halt sagen, für alle Schulen und für öffentliche Ämter irgendwie verbindliche Gender-Trainings und verbindliche Empathietrainings, fände ich super. Und zwar Leute, die von außen kommen, dass nicht die armen Lehrerinnen das noch oben drauf machen sollen, sondern dass es Leute, die von draußen kommen, die es wirklich gerne machen, die dafür ausgebildet sind.
Sagt Mito Sanyal, heute Abend zu Gast mit Dera, die wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Seid alle viel glücklicher miteinander. Habt schönen Sex.
Hat das Buch Vergewaltigung geschrieben, und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Tschüss.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.